So Leute, herzlich willkommen wiederum zu einem neuen Format. Wenn ihr dieses Video seht, ist schon unser erster gemeinsamer Talk erschienen und zwar am letzten Dienstag. In diesem Format werden wir euch so alle zwei Wochen ungefähr, ja, euch ein bisschen mitnehmen zu einem Thema, was wir spannend finden, ihr hoffentlich auch. Heute geht es so ein bisschen um das Thema Food Focus, die Motivation in ein Loch fallen nach einem Wettkampf. Die Athleten unter euch werden das kennen, die Newcomer oder zukünftigen Athleten. Hört gut zu, das ist ein wichtiges Thema für euch. Wieder zu Gast heute der liebe Mike. Mike, wie geht's dir?
Ja, hallo Sascha, mir geht's gut. Ich denke, der letzte Podcast war gar nicht so unbeliebt am Ende, deswegen freue ich mich auf die Resonanz für diese Folge. Diesmal auch ein bisschen strukturierter. Ich weiß, der letzte war so ein bisschen unstrukturiert, obwohl wir uns einen Plan gemacht hatten, aber wie es dann immer so ist, wenn so ein gewisser Flow drin ist und man sich auch ganz gut versteht, dann wirft man manchmal doch die Struktur ein Stück weit über Bord. Das war ja beim letzten Thema auch gar nicht so schlecht, denke ich. Aber Wir wollen in Zukunft doch themenspezifisch sprechen. Wir werden dann am Anfang mal sagen, worum es so geht. Und selbstverständlich könnt ihr das beeinflussen. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Dann nehmen wir das, wenn es gut ist und uns auch gefällt. Und wenn wir dazu etwas Sinnvolles sagen könnten, auch in weiteren Podcast-Folgen auf. Wie gesagt, heute geht es um das Thema, was nach einer Wettkampfphase so passiert, worauf man sich einstellen sollte oder wenn man es schon mal durchlebt hat, haben wir vielleicht ein paar Tipps, was man machen kann, um die ein oder andere Unwägbarkeit auszuräumen. Denn wir sind ja auch beide gerade wieder selbst aus einer Wettkampfphase gekommen.
Genau.
Deshalb ist das Thema auch für uns relativ aktuell, denke ich, oder?
Ja, also aus dem Aktuellen natürlich. Dann kommt dazu, ich hatte jetzt auch im Frühjahr wieder 7 Athleten, 3 starten jetzt am Wochenende auf der Weltmeisterschaft. 4 sind schon in der Reverse Diet sozusagen und haben das mehr oder weniger gut oder schlecht hinbekommen. Jetzt Thema Food Focus nach dem Wettkampf, also dementsprechend kann ich natürlich ein bisschen was zu meiner Erfahrung als Athlet sagen, aber auch eine Menge zu meiner Erfahrung als Coach mit meinen Athleten und natürlich vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich Hintergrund. Was passiert überhaupt während einer Diät oder am Ende einer Diät, wenn man in Wettkampfform ist? Was ändert sich im Körper auch hormonell? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt, das haben wir gerade schon gesagt, haut sie wirklich gerne in die Kommentare rein. Wir sind froh, wenn die Ideen auch von euch kommen. Wir wissen natürlich nicht, was euch interessiert. Ansonsten machen wir uns natürlich Gedanken, was spannend sein könnte. Unser Ziel ist es natürlich auch, euch zu unterhalten, euch auch Mehrwert zu liefern. Und darum soll es auch hier gehen. Es soll jetzt hier keine Selbstdarstellung oder irgendwie Werbung für unsere Businesses sein. Bisschen vielleicht schon.
Bisschen schon.
so ein bisschen Schleichwerbung ist auch mit dabei, aber das ist ja auch der Firmenkanal. Aber wie gesagt, im Fokus steht natürlich Mehrwert, Unterhaltung für euch. Und das sollt ihr auch gerne mitbestimmen. Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr könnt uns auch jederzeit, wir kriegen auch, keine Ahnung, wie viele hunderte DMs auf Instagram täglich. Auch da lesen wir alles, beantworten alles. Auch da könnt ihr natürlich jederzeit gerne eure Vorschläge uns teilen.
Genau. Ja, steigen wir einfach mal ins Thema ein.
Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich frage dich mal direkt, wie ist es dir? Weil du bist ja jetzt noch praktisch frisch dabei. Ich habe jetzt schon drei Wochen schon hinter mir. Du bist jetzt in der ersten Woche Post-Competition sozusagen, nach deinem letzten Wettkampf. Wie ist es dir in den letzten Tagen ergangen? Was ist passiert?
Ja, es ist zum Glück verhältnismäßig wenig passiert. Das hat auch damit zu tun, dass ich schon weiß, was auf mich zukommt aus vergangenen Wettkampfphasen. Ich habe es dieses Jahr, denke ich, ganz gut hinbekommen und es wird sich jetzt auch nicht gravierend verschlechtern, weil ich weiß, worauf ich zu achten habe. Aber ich gehe mal ein Stück zurück. Ich habe bei meiner ersten Wettkampfvorbereitung ziemlich viel wahrscheinlich falsch gemacht, auf jeden Fall dann unangenehme Erfahrungen sammeln können, was das Thema angeht. Und das ging damit los und da knüpfen wir ja vielleicht sogar an den letzten Podcast so ein Stück weit an. Da hatte ich ja schon berichtet, wie das lief, dass ich halt da größtenteils auch unterwegs war während der Prep und von Gerichtstermin zu Gerichtstermin gefahren bin, früh morgens trainiert habe und so weiter. Und ich habe da noch so ein paar Sachen wirklich vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Eins war beispielsweise, da war ich in Bamberg bei einer Gerichtsverhandlung und morgens bin ich dort zum Bäcker gegangen. Da bin ich immer zum Bäcker gegangen, auch in der Prep, und habe mir einen Kaffee geholt und habe dann dort die Mandanten getroffen. Dann sind wir zum Gericht gelaufen und ich schaue da in die Auslage und denke mir, Mensch, das ist aber lecker, hier so viel Kuchen und Sachen, die ich so lange nicht essen konnte. Und mein damaliger Coach hatte auch gesagt, jetzt bist du so ausgezehrt, und das war halt damals noch mit Gewichtslimit und ich hatte in der Prep auch wirklich sehr viel Gewicht verloren und meinte dann halt zu mir, iss ruhig mal, der Körper ist jetzt wie ein Schwamm und du kannst jetzt einen richtig schönen Aufbau starten, wenn du ordentlich trainierst, aber halt auch richtig reinhaust beim Essen. So, dann habe ich da ein bisschen Kuchen gegessen, also nicht viel. Ich habe mir halt gedacht, es wäre wahrscheinlich clever, jetzt nicht 10 Stücken zu essen, sondern eins. Ich habe dann halt ein Stück Kuchen gegessen, so zu meinem Kaffee. So, dann war halt diese Gerichtsverhandlung, da hatte ich meinen Meal Prep dabei, wie ich es immer gemacht hatte. Dann weiß nicht mehr, wie lange das an dem Tag ging, aber es ging üblicherweise so bis zum frühen Nachmittag. Und dann bin ich halt auf der Autobahn zum nächsten Gerichtstermin gefahren und abends dann irgendwie festgehalten. Nee, habe ich immer morgens trainiert im Clever Fit in Hallstatt und am Abend dann nicht mehr. Am Abend bin ich dann irgendwo anders ins Hotel gefahren. So, dann bin ich auf der Autobahn unterwegs und sehe eine Kentucky Fried Chicken. Och, das ist ja, gibt's bei uns nicht so oft und esse ja ganz gerne eigentlich. Dann habe ich dort mal angehalten und habe mir da ein bisschen was gekauft und leckere Salat und diese Hähnchenflügel und all was. Ihr wisst ja, was es da gibt. Halt auch wieder so ein, eigentlich, wo ich dachte, im Rahmen ist ja auch nicht so schlecht. Also Hähnchenfleisch und so, das kann man ja mal essen. Aber wie wohlgemerkt, mein Meal Prep habe ich ja trotzdem gegessen, was ich so mit hatte. Und das war damals zu der Zeit immer Reis mit püriertem Hähnchenfleisch und diesen Chilischoten, die zu der Zeit der David Hoffmann immer so gehypt hat. Die habe ich da mal mit reingeschnippelt und das war so mein übliches Diätessen. Zum Schluss waren noch 50 Gramm Reis drin, das war wirklich richtig eklig und ich habe es dann halt so langsam wieder hochgefahren. Also einfach dasselbe Essen mit ein bisschen mehr Reis von Woche zu Woche. Ja. Und hab dazu natürlich dann Kentucky Fried Chicken gegessen, weil ich ja im Hinterkopf hatte, ich soll ruhig mal ein bisschen mehr essen. Mein Coach meinte auch, ich brauche jetzt überhaupt keine Kalorien mehr zählen, ist einfach. Und das kam mir aber irgendwie nicht so gut vor, habe ich dann anders gemacht. Jedenfalls Kentucky Fried Chicken gegessen, ich will es jetzt nicht zu sehr im Detail ausführen, ihr wisst ja, was man so essen kann, wenn man dort essen geht. Jedenfalls fuhr ich weiter, sehe dann einen McCafé ein paar Stunden später und dachte, oh, da gibt's diesen leckeren Schokokuchen. Halte ich da nochmal an, esse den Schokokuchen. Hab den Schokokuchen gegessen, weitergefahren und abends saß ich in Koblenz im Hotel. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Habe mich auch nicht so wohl gefühlt. Ich sitze auf dem Bett, schaue so an mir runter und dann konnte ich an meinem Oberschenkel auf der Innenseite, wo morgens noch ein Adduktor mit sichtbaren Adern vorhanden war, da konnte ich reinfassen wie in so einen Fettschwamm. Das war unfassbar. Das war natürlich alles Wasser, aber das war derart eklig und hatte dann auch so ein bisschen Panik bekommen. Das sah auch nicht gesund aus. Das ganze Bein sah so aus. Und dann dachte ich so, na, das war wohl doch nicht so gut. Und das war so meine erste Erfahrung mit, was passiert denn, wenn man es übertreibt mit dem Essen nach der Show und mit dem schnell das anabole Fenster nach dem Wettkampf nutzen mit dem Thema Ernährung. Das habe ich aber später nicht mehr so gemacht, aber das war so ein einschneidendes Erlebnis und ich habe da wirklich noch vor Augen, wie das aussah und wie sich das anfühlte und das möchte ich auch nicht nochmal haben.
Ja, ich sag mal, wenn du natürlich kurz nach dem Wettkampf, wenn du wirklich dann erstmal 2-3 Tage richtig gut Essen reinfliegt und du hast wirklich eine richtig gute Form. Ich finde, der Look, der dann kommt, ist richtig schön vaskulär, voll und rund und trotzdem noch ultra hart. Der ist natürlich genial. Das war auch das Phänomen, was ich jetzt auch wieder hatte bei mir. Ich dachte so die ersten 2-3 Tage danach, boah, ist noch viel krasser als auf der Bühne. Das täuscht immer so ein bisschen. Wenn man jetzt wirklich auf der Bühne stehen würde, wird man sehen, die Beine sind nicht mehr so tief. Also es gehen dann schon so ein bisschen die Details flöten. Ich sage jetzt mal, du kannst hart sein oder du kannst voll sein, du wirst selten beides gleichzeitig sein. Das ist dann immer so ein bisschen eine Abstimmung, was sieht in der Optik insgesamt am besten aus. Und ja, ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen ein paar Randnotizen. Ich hatte Wettkampfgewicht 104,7 und hatte heute Morgen jetzt 108,6. Also ist okay, ja, ist okay. Ja. Ich bin mit den Kalorien deutlich nach oben geschossen, habe auch gute Leistungen im Training gemacht, auch wieder unfassbar viel Spaß. Also ich muss sagen, so mit 4 Kilo über Stageweight, also geladene Stageweight, ist total in Ordnung. Da komme ich
schon drauf gleich. Witzig, ist bei mir genauso. Ich habe 112, hatte ich heute Morgen, hatte ich 116. Ja, das scheint so das Fenster zu sein, in dem es optimal läuft, genau. Das.
Ja, ein bisschen Wasser ist dann erstmal drin, ein bisschen voller. Da ist ja noch nicht viel an Körperfett oder Muskulatur. Was willst du in 2 Wochen oder in einer Woche an Muskulatur aufbauen oder an Fett zunehmen? Nee. Das ist alles erstmal Wasserverschiebung. Und ich glaube, mein Spitzenreiter von meinem Athleten tatsächlich, ich will jetzt den Namen nicht sagen, das war in der letzten Herbstsaison, das war, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen, waren das 10 oder 12 Kilo. Da wurde dann einfach ein ganzer Kuchen als Nachtisch noch gegessen. Ah. Ich habe das so gepredigt, die Phase, ich habe das gesagt, Leute, also gerade wenn du auch entwässerst, ja, und von 2000 Kalorien macht es jetzt auch nicht unbedingt Sinn, direkt auf 4000 Kalorien. Manche fahren dann noch an und sagen, okay, ich habe jetzt nochmal 4 Wochen, wo ich Rebound-Phase habe, das schmeiße ich nochmal alles rein, inklusive HGH, was natürlich dann ganz fatal enden kann. Und dann kannst du natürlich auch relativ schnell, also den härtesten Fall, den ich kenne, das war jetzt nicht bei mir der Fall, aber vom Kollegen, da waren es bei einer Frau innerhalb von Samstag Wettkampf zu Mittwoch, glaube ich, fast 25 Kilo. Und das ist auf jeden Fall maximal kritisch
und ungesund. Das ist ja auch dann wirklich gesundheitsschädlich, genau.
Ja.
Also da habe ich mal eine Anekdote gehört, das ist natürlich durch Überlieferungen wahrscheinlich immer weiter übertrieben worden, aber da war es wohl so, derjenige ist direkt nach dem Wettkampf in den All-Inclusive-Urlaub geflogen, hat auch innerhalb kürzester Zeit über 20 Kilo zugenommen und kam dann ins Krankenhaus und ihm stand wohl das Wasser schon in der Lunge bis hier irgendwo. Also ja, keine Ahnung, wie das physiologisch möglich ist, aber es klingt auf jeden Fall so, wie wenn ich in Koblenz dann gesagt hätte, ach scheiß drauf, morgen früh gehe ich ans Buffet und mach so weiter. Da kommt ja sicherlich irgendwann so ein Punkt und man muss ja auch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand rangehen, genauso wie es nicht gesund ist, so eine wahnsinnige Crash-Diät zu machen, wo man ruckzuck 10 Kilo verliert. Es ist auch viel ungesünder, wenn man so ein Gewicht in dieser kurzen Zeit wieder drauf lädt. Also das weiß eigentlich jeder. Ja. Auch wenn sich es im Training, gut, bei 20 Kilo kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das im Training noch gut anfühlt.
Du fühlst dich nicht mehr wohl, dein Schlaf ist schlecht. Ja. Fühlst dich unwohl. Die Trainingsperformance ist da nicht so gut. Also zum einen ist es natürlich so, für Progress nach dem Wettkampf braucht ihr nicht 10, 20 Kilo mehr. Das ist absoluter Blödsinn. Man hat wirklich danach eine Phase, wo ihr mehr Essen reinkommt, wo es fast von alleine läuft. Und dann ist es nicht nur, dass es um die Optik geht, natürlich sieht das auch scheiße aus, wenn er 10 Kilo Wasser mit euch rumschleppt, sondern es geht ja auch wirklich in erster Linie, das ist der Grund, warum wir das auch als Coaches predigen, es geht hier wirklich um Gesundheit und so rapide Gewichtsanstiege in so kürzester Zeit sind auf jeden Fall fatal, auch gerade für das Thema Herzgesundheit. Also da auf jeden Fall, ihr habt die ganze Offseason Zeit zu essen, ihr müsst euch nicht innerhalb von 2 Wochen alles holen, was die nächsten Wochen möglich gewesen wäre. Also wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Und ich fange tatsächlich, weiß nicht, wie du das handhabst, ich fange tatsächlich schon an, nach dem Wettkampf, wenn du vielleicht auch 2, 3 Tage geladen hast, am Wettkampftag auch primär Kohlenhydrate gegessen hast, ich sag meinen Athleten schon immer, ich weiß, es ist schwer, aber ess doch abends ein Steak mit Gemüse, vielleicht eine kleine Beilage.
Ja.
Am nächsten Tag nochmal das Frühstück ändern und kommt schrittweise rein, haut euch nicht abends 5 Burger und 3 Packungen Pommes rein, weil dann geht's garantiert nach hinten los.
Ja, da hatte ich jetzt das Glück in dieser Saison, es war so bei der Ostdeutschen Meisterschaft, das war der erste Wettkampf, den ich hatte, da waren wir direkt in Berlin essen mit Familie und Co., da gab es dann noch Steak, weil ich meinen Eltern unbedingt mal mein Lieblingssteakhouse präsentieren wollte und da habe ich dann wirklich das Steak gegessen und weiter nichts und dann gibt's ja da immer noch so viele Gimmicks, so ein Brotkorb und so ein tolles Hausmacher-Dressing und so Sachen, das haben meine Eltern dann gegessen und denen hat's geschmeckt und ich wusste ja, dass das jetzt heute nicht ratsam ist und hab's da auch nicht gemacht. Und die anderen beiden Wettkämpfe, die waren ja glücklicherweise sehr weit weg und ich habe es auch immer so gehandhabt, dass wir direkt nach dem Wettkampf nach Hause gefahren sind, weil ich auch den Sonntag dann noch gebraucht habe, um ein bisschen Sachen abzuarbeiten. Und dadurch hatten wir gar nicht die Verlegenheit, da groß essen zu gehen. Ich habe mir dann meistens im Hotel früh schon was eingepackt und das dann über die Stunden der Fahrt gegessen. Da hatte ich überhaupt keine Probleme, was das angeht. Ja, und so, mal essen gehen, wir waren jetzt einmal beim Griechen, war auch super. Und das funktioniert auch. Ja. Da haben wir dann auch überwiegend Fleisch gegessen. Das ist ja dann
griechisch Steakhouse.
Okay, ja.
Balkan.
Was ich wirklich, wo ich vorwarnen würde, das hatte ich 2021 mal gemacht. Da waren wir Sushi essen und du hast halt kein Sättigungsgefühl. Darauf können wir ja später nochmal kommen, hormonell. Ja. Und wenn du Sushi isst und da gibt's dann halt Reis in rauen Mengen und die ganzen Röllchen auch nochmal mit Reis, der meistens noch gezuckert ist, das unterschätzt man völlig, was da an Kalorien reinfliegt. Das ist ja nicht das gesunde kleine Snackessen, was man, wenn man so 6 solche Dinger kauft, hat, sondern am Ende hat man da deutlich über die Stränge geschlagen. Und wovor ich auch warnen würde, aber da bin ich nicht so anfällig, weil das nicht so meinen Geschmack trifft. Also Eis und Kuchen und solche Sachen, da kann man dann auch richtig eskalieren. Da kenne ich auch viele, denen das passiert und die dann auch nicht aufhören können, wenn die eine Schokolade aufmachen, dann ist die sofort drin und dann gibt's das nächste, was irgendwo rumliegt. Das ist aber jetzt nur ein Aspekt. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf diesen Essensaspekt kommen, sondern was vielleicht auch noch ganz interessant ist und vielen gar nicht so klar ist, die zum ersten Mal eine Wettkampfvorbereitung machen, ist dieses Thema, monatelang auf einen bestimmten Tag hinzufiebern oder möglicherweise auf ein paar Tage.
Ja.
Und auf einmal ist der letzte dieser Tage vorbei. Was kommt dann?
Genau, dieses große Ziel ist, wo man auch sich hat diszipliniert halten können für dieses große Ziel. Dieses große Ziel ist abgehakt und jetzt hat man kein neues Ziel und fällt so ein bisschen in ein Loch. Das ist wahrscheinlich das Thema, was du meinst.
Also genau.
Dieser psychologische Aspekt, neben dem physiologischen Aspekt, ich weiß mal kurz im Raum, Leptin, Hungerhormon ist auf Null, wenn ihr in Wettkampfform seid. Das heißt, ihr habt sowieso immer Hunger. Deshalb auf jeden Fall, um das abzuschließen, esst Lebensmittel, die euch satt machen, weil satt werdet ihr sowieso nicht. Und wenn ihr noch Lebensmittel esst, die verarbeitet sind, sowas wie Kuchen und so, dann werdet ihr die Knall nicht hören. Dann geht's physiologisch komplett in die falsche Richtung. Und dann wird's psychologisch noch schwerer, wenn ihr plötzlich mit der Form unzufrieden seid. Aber jetzt kommen wir zu diesem Thema, in dieses Loch fallen. Oder auch das Thema Demotivation. Eure Form ist plötzlich dahin. Und dann fängt das Unwohlsein an. Euer Wohlbefinden geht wirklich nach unten. Und das ist dann auch wirklich eine Phase, die ihr auch dann Wochen und Monate lang mit euch herschleppen könnt. Deshalb auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie du es handhabst. Ich hatte das vor 2 Jahren zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte mir auf der Europameisterschaft, das war der letzte Wettkampf, ein bisschen mehr vorgenommen. Man hätte mich auch eigentlich, war im Callout auf 2, bin dann Vierter geworden. In Serbien einen Serben vor mir gehabt, der dünner war und nicht so hart war. Naja, kann man jetzt nur streiten, ob berechtigt oder nicht. Ich war nicht, ich hätte zumindest Dritter werden müssen. Und das nimmst du dann, also ich nehme sowas als Motivation. Das ist direkt der Fokus. Aber der Fokus, der muss auch beibehalten bleiben. Ich habe den nach 3-4 Wochen verloren, weil der Offseason ist natürlich lang. Ja, und ich würde mir halt direkt vielleicht das nächste, es muss ja kein Ziel sein in 2 Jahren, sondern das kann man, eine Vision kann man ja haben, ein langfristiges Ziel, aber setzt euch dann eventuell auch Teilziele. Ein Teilziel kann natürlich auch sein, dass man gewissen Progress macht, gewisses Gewicht nur zulegt, weil sonst kann das auch relativ schnell den Sturzflug geben, auch im psychologischen Bereich.
Ja, mit dem Gewicht ist ein gutes Stichwort. Das ist halt bei vielen so verankert noch aus einer Phase im Bodybuilding, wenn man das auch in den Foren damals so mitverfolgt hat, sagen wir mal vor 10 oder 15 Jahren, da wurde ja sehr strikt nach Waage gemessen und weniger nach Optik. Das war jedenfalls mein Eindruck. Ja. Und in die Falle bin ich auch so Anfang der Nullerjahre mal getappt, eine Zeit lang. Das ist natürlich ein Thema, was heute auch mal virulent ist, gerade wenn man sagt, ich habe jetzt beispielsweise die Diät mit beispielsweise 100 Kilo gestartet, war mit 80 Kilo auf der Bühne und jetzt ist mein Ziel, ich möchte auf 110 oder auf 115 oder irgendwie sowas halt. Das ist schön greifbar auf den ersten Blick. Man kann es ja auf der Waage gut nachvollziehen, freut sich über jedes Kilo. Aber gerade wenn man da jetzt Vollgas gibt nach der Prep, ist das trügerisch. Und das ist das Gewicht, was anfangs aus Wasser besteht. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo das so kippt.
Genau.
Und da wird dann am Ende nicht eine 115 auf der Waage stehen, die jetzt besser aussieht als die letzte 100. Vielleicht sieht es sogar schlechter aus. Und deshalb bin ich davon auch eigentlich total weggekommen und auch jetzt, ich bin ja kein Coach, aber ich werde häufiger doch mal gefragt, wie ich das sehe, wie ich das machen würde oder wie wir es bei Maria zum Beispiel machen. Da haben wir es auch so gesagt, wir machen einen Korridor an Gewicht auf von bis
ja.
Und wir versuchen uns mal dort einzupegeln. Wenn wir dann darüber hinaus schießen, dann merken wir, fahren wir doch wieder ein bisschen zurück. Und wenn es aber deutlich im unteren Bereich des Korridors ist, dann ist auch mal wieder Platz für ein Steak oder irgendwas außerhalb des Plans und man kann dann halt doch nicht ganz so strikt in seinem Essverhalten sein und trotzdem Progress machen. Und da ist natürlich das Thema Ziele setzen, nicht nur was jetzt das Gewicht oder die Kraftleistung angeht, sondern da finde ich es schon sinnvoll, wenn man zum Beispiel doch schon den nächsten Wettkampf ins Auge fasst. Natürlich jetzt nicht in 3 Monaten, aber dass man sagt, an dem und dem Tag plane ich mal, da mache ich wieder einen Wettkampf. Daraus resultiert ja ein gewisses Zeitfenster, in dem ich jetzt aufbaue und dann gibt es auch wieder ein Zeitfenster, in dem ich nicht mehr aufbaue.
Ja.
Dann weiß ich natürlich auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Motivator, wenn ich sage, wenn ich dieses Zeitfenster, bis ich wieder in die Diät gehe, jetzt so ausfülle, dass ich möglichst schwer werde, werde ich wahrscheinlich auch ziemlich fett sein. Und jetzt, in diesem Moment, habe ich sogar gerade noch ganz gut vor Augen, wie die letzte Diät war. Die war auch anstrengend und am Ende mental sehr fordernd. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich in die nächste Diät ein bisschen leaner starten würde.
Ja.
Das motiviert natürlich auch dann, die Form nicht eskalieren zu lassen. Und da ist das Thema war auch im letzten Podcast schon, wenn man im Training stärker wird, sukzessiv auch ein bisschen schwerer wird, dann wachsen die Muskeln schon. Da muss man nicht 10 Kilo zunehmen.
Zwangsläufig. Ja, gerade bei den Fortgeschrittenen, solange du mit den gleichen Übungen trainierst, die Übung nicht durchtauschst und bist dann stärker, dann musst du Muskulatur und ein Stück weit aufbauen. Andere Möglichkeit hast du gar nicht. Aber ich hatte dieses Thema tatsächlich heute auch mit einer Athletin, habe ich auch gesagt, ja, weil wir auch beide jetzt ein paar Kilo einfach drauf haben. Beide aber noch wirklich die Form, wo ich sage, okay, ist extrem gut noch, also Schleifen auf Schulter, Brust etc., Trizeps, Quads auch noch gut geteilt. Aber irgendwann ist dieser Punkt, wie du schon sagst, irgendwann kippt das von dem Wasser irgendwie dann doch in Körperfett. Das darf man halt auf jeden Fall nicht verpassen, dass man da auch hin und da mal ein bisschen gegensteuert. Und Gewichtskorridor finde ich gut, aber dann immer im Zweifel natürlich auch immer die Form drüber geschaut. Und dann entsprechend eventuell die Gewichtskorridor auch zu verschieben. Mit dem Ziel finde ich zum Beispiel auch, habe ich tatsächlich jetzt auch, ich hatte ja heute dieses Reel gepostet vom ersten Wettkampf und ich habe so positiv Feedback nochmal bekommen, auch von Leuten, die so ein bisschen kritisch gesehen haben, ob ich nochmal starten soll oder eben nicht, wie meine Schulterthematik auch. Und klar, bei mir läuft Coaching, Vitaminversand läuft super, warum jetzt nochmal Wettkämpfe machen? Aber irgendwas muss man ja auch mal für sich tun. Und ich habe einfach nochmal heute so gesagt, okay, ich bin 42, NABBA hat die Masters ab 45, mit 45 auf den NABBA Universe, Wettkampf, wo du nichts zu verlieren hast, weil da natürlich ein extrem hohes Niveau nach wie vor herrscht. Das wäre halt nochmal eine ganz große Nummer. Ich bin jetzt 3-mal deutscher Meister geworden, national hast du jetzt keine Herausforderung mehr. Höchstens nochmal ein Verband, ich sag mal vielleicht beim DBV, was nochmal natürlich eine Stufe oberhalb der Nabas steht. Aber jetzt WABA, NAC ist alles ungefähr gleich mit der NABA, WFF, das ist das, die ersten Top 3 gefühlt sind das immer die gleichen Athleten. Das schenkt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja. DBV ist historisch gesehen natürlich nochmal ein bisschen mehr, wobei ich manchmal auch sage, okay, es gab schon Saisons,
da haben wir das sehr
stärker gesehen, genau. Es schwankt sehr, sehr stark, aber das wäre immer so die logische Steigerung, um vielleicht auch IFBB international zu starten. Aber wie gesagt, ich weiß, was ich da habe. Ich weiß, dass ich da in einem familiären Verband da starte, wo mich jeder kennt, wo ich jeden kenne, wo ich mich wohlfühle. Warum da jetzt nicht bleiben und einfach nur mal internationale Ziele setzen? Und das nimmt mir erst einmal den Druck, weil ich weiß, ich habe 3 Jahre Zeit, um meine Schulter hinzubekommen. Ich habe auch nicht den Druck, dass ich jetzt innerhalb von einem Jahr nochmal 2, 3 Kilo aufbauen muss. Aber ich habe trotzdem ein Ziel vor Augen, wo ich sage, ey, ich gehe jetzt, heute ist zwar trainingsfrei, so war es auch heute. Es war heute ein bisschen stressig. Ich habe aber trotzdem die Runde noch in Stimmen gemacht, habe meine Mobility gemacht, eben noch das Cardio vom Podcast, einfach für meine Herzgesundheit. Und ich glaube tatsächlich, also ich habe den Fokus schon wieder gefunden nach 2, 3 Wochen. Ja, es war zwischenzeitlich auch mal, ich war auch ein bisschen schwerer schon. Hatte mal kurzzeitig 111 Kilo, habe mich dann auch ein bisschen unwohl gefühlt. Jetzt bin ich bei 108,6, das ist super, mir geht's Bombe. Und so ein bisschen im Hintergrund steht dieses große Ziel. Und es nimmt mir auch den Druck, dass es so weit in der Zukunft liegt, weil ich habe natürlich gerade businessmäßig auch eine Menge um die Ohren. Ja, das ist einfach auch Punkt.
Das ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist ja bei uns beiden vielleicht sogar ganz ähnlich. Es ist bei mir ja so, dass ich zum 1.6. jetzt nochmal ein paar Sachen geändert habe, was meine Social-Media-Präsenz angeht und da auch so ein paar Weichen neu stellen möchte für die Zukunft und mir gesagt habe, das passt ja prima, dann ist die Saison vorbei. Und aus der Erfahrung aus vergangenen Wettkampfsaisons wusste ich ja schon, dass es schon von Vorteil ist, wenn man sich da wieder ein Ziel setzt. Natürlich ist es bei mir immer so gewesen, dass ich ja berufliche Ziele habe, die ich mir jedes Jahr stecke und größtenteils auch erreicht habe und dann sage, jetzt habe ich einmal den Cluster Bodybuilding und wenn der jetzt wegfällt oder anders auszugestalten ist, dann bleibt ja noch genug übrig, wo man Zeit investieren kann. Aber wie das immer so ist mit der Psyche, es gibt ja Sachen, die man machen muss und es gibt Sachen, die man gern macht und wenn die Sachen, die man gern macht und dazu gehört ja bei mir das Bodybuilding natürlich, auch kippen, indem man sagt, jetzt ist die Motivation weg, jetzt macht das alles keinen Spaß mehr, jetzt bin ich ohne Ziel und so weiter. Da ist es dieses Jahr schon deutlich besser, weil das Thema Jen und das Thema YouTube und auch das Thema Addon Health und was da noch so dazugekommen ist, das spielt ja praktisch in derselben Schiene, auf demselben Cluster und da macht es auch Spaß, jetzt Revue passieren zu lassen, wie die letzte Vorbereitung war. Hinzu kommt ja auch noch, das muss ich an der Stelle nochmal droppen, auch wenn es die Leute langsam nervt, aber da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir hatten ja ursprünglich das Jahresziel, dass Maria, meine Freundin, dieses Jahr eine Procard gewinnt in der Wellnessklasse, also eine echte Procard bei der NPC und ich hatte meinen Kalender schon so bestückt, bis Anfang Dezember alle Pro-Qualifier. Ja, natürlich, alle Pro-Qualifier, die in Betracht kommen. Und wir hatten dann anfangs ja auch gesagt, wir machen jetzt einfach eine Regional im Frühjahr und dann schauen wir mal, wo es dann klappt, wann die Form gut ist und so. Und das lief dieses Jahr so bombastisch, dass die Form schon im Frühjahr so gut war. Und dann kam die Info, auf der FIBO gibt es den Pro-Qualifier und Head Judge ist Tyler Mannion. Und wir haben ja letztes Jahr versucht, in Alicante die Pro-Qualifier zu gewinnen. Das lief nicht besonders gut und in Alicante war das Feld so, ich würde mal sagen, wahnsinnig maskulin und wahnsinnig massiv. Und das ist auch überhaupt nicht das, wo wir hinwollen. Ja. Und dann gab es ja letztes Jahr so ein Statement von Tyler Mannion zum Thema, wie die Wellnessklasse auszusehen hat, wo er sinngemäß gesagt hat, schaut euch eine Isa an, schaut euch an, wie die Top-Olympia-Athleten aussehen. Das ist das, was wir sehen wollen und alles andere sind andere Klassen. Die sind zu muskulös, die sind nicht weiblich genug, zu schwer, was weiß ich. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja die Blaupause für uns, da müssen wir ja auf jeden Fall die FIBO machen. Und dann haben wir die FIBO gemacht und dann haben wir da die Prograd gewonnen. So, und damit war dieses Jahresziel abgehakt und das hat mir dann auch nochmal ganz schön viel Raum freigeschaufelt, wo ich natürlich ja immer schon geplant hatte, die Pro-Qualifier sind jetzt nicht alle in Deutschland, sondern da muss man schon mal mit relativ langen Reisen rechnen und dann fahre ich natürlich jetzt auch nicht für 3 Tage nach Alicante oder so, sondern dann möchte man schon ein bisschen da bleiben und doch was von der Örtlichkeit haben und ein bisschen auch die gemeinsame Zeit da genießen. Das können wir jetzt anderweitig machen. Bieten sie ja noch Chancen dieses Jahr. Auf jeden Fall hat das auch dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, jetzt können wir den Fokus nochmal stärker auch in die Richtung Business, Verknüpfung, Anwaltstätigkeit und Bereich Bodybuilding legen, weil Kapazitäten frei geworden sind und weil das auch ein Bereich ist, der mir wahnsinnig Spaß macht und in dem ich auch, das muss ich mal an der Stelle auch nochmal sagen, ich bin jetzt mal rechtspolitisch gesprochen schon der Meinung, dass man das Dopingstrafrecht nicht mit dem allgemeinen Strafrecht oder dem Betäubungsmittelstrafrecht oder was es da sonst noch gibt vergleichen kann. Sondern natürlich macht es Spaß, Erfolge zu erzielen, Leuten helfen zu können, dazu beizutragen, dass jemand nicht vorbestraft ist, nicht seinen Job verliert, nicht das komplette private Umfeld verliert, weil er in den Knast muss oder so. Das macht immer Spaß und ist eine Motivation. Und der Strafverteidiger, der guckt auch nicht, ob das so ein schlimmer Bösewicht ist und lässt sich auch davon nicht verunsichern, dass die breite Masse sagt, wie kannst du den verteidigen, wie kann man solchen Leuten helfen. Aber es macht mir natürlich schon mehr Spaß, Sportlern zu helfen, die den Sport machen, den ich auch mache. Und das ist jetzt keine Berufskriminellen, sondern das sind halt einfach Leute, die eigentlich ihre Ruhe haben wollen und denen man da irgendwelche Steine in den Weg legt. Deshalb bin ich schon daran interessiert, auch diesen Zweig weiter auszubauen, denn der macht mir halt unabhängig von den juristischen Fragen, die auch sehr spannend sind in dem Bereich, auch menschlich mehr Spaß, weil ich mich, das kann ich ganz offen sagen, das werden auch alle Drogendealer verstehen, die das jetzt hier sehen, weil es mir mehr Spaß macht, mich mit Bodybuildern zu unterhalten, nebenbei mal über Training und Ernährung zu quatschen, als Leute im Knast zu besuchen, von denen ich weiß, die verkaufen im Zweifel den Scheiß auch an meine Verwandtschaft unter 12. Also das ist auch noch ein Aspekt, warum ich total motiviert bin, in der Schiene so ein bisschen bekannter zu werden und das auszubauen. Und das ist natürlich auch ein Ziel, was mich dieses Jahr wahnsinnig treibt und was dazu beiträgt, dass ich jetzt gar nicht in dieses Loch falle. Aber das ist wieder ein Stichwort aus dem Bereich. Ich kenne viele Mandanten, die in dieses Loch fallen, weil die nur Bodybuilding haben. Das Thema habe ich mit Fabi schon mal in einem Podcast Anfang des Jahres erörtert.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist, ich habe ja immer mal noch wieder jüngere Athleten, die dieses große Ziel haben von der Pro-Card, die aber eigentlich gar keine Ahnung haben, was das bedeutet und wie man sich da aufstellen muss. Wenn du halt Profi werden willst, dann musst du eigentlich von Anfang an das Thema Finanzierung klären. Ja, wenn du dich auf den Sport natürlich, wenn du den Sport auf allerhöchstem Niveau machen möchtest, dann ist das mit einem normalen Job auch schwer zu vereinen. Ich sag mal, wer von den, Enrico Hoffmann, Riesentalent, normaler Job, hat es nicht geschafft und wird es auch nicht schaffen. Ich glaube, Tim hat es irgendwann so ein bisschen den Absprung geschafft, hat sich dann dadurch auch nochmal deutlich verbessert zum Beispiel.
Ja.
So, als Beispiel. Und ich glaube, da muss man sich halt wirklich auch, muss man auch wirklich ehrlich mit sich selber sein. Kann man mit einem anderen Modell außer der normalen typischen Arbeitnehmergeschichte genug Geld verdienen für den Sport? Ich habe es heute mit einem Athleten von mir auch gehabt, das Thema, der eigentlich das Potenzial hat, Profi zu werden. Aber eher in der Open. Die Taille ist ein bisschen zu breit für Classic auf dem Spitzenniveau. Du brauchst halt deine 2 netto, um da vorne mithalten zu können, nur für den Sport. Plus Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort. Hm. Und das ist halt schon für jemanden, der jetzt nicht den Traumjob hat, irgendwie, keine Ahnung, mit Bitcoins Millionen gemacht hat oder so, ist es halt schon extrem schwer, das Geld zu verdienen. Ja, du musst ja auch noch sehen, du musst noch eine Wohnung haben, noch ein Auto haben und sonstige Geschichten. Und dann sind wir schon bei den oberen 10%. Und ich weiß nicht, wie viele von den draußen ambitionierten Bodybuildern einkommenstechnisch zu den oberen 10% gehören. Warum können sich die meisten Bodybuilder, das kommen wir wieder zu dir, warum können die meisten Bodybuilder sich den Sport trotzdem leisten? Weil sie gewisse Sachen verkaufen, die sie nicht besitzen sollten. Ja?
Richtig, ja. Das war zu Jahr und Tag schon so.
Ja, wir kennen es ja alle. Also das ist davon war ich auch immer. Du fängst mit 250 die Woche an, dann sind es 500 und dann bist du beim Gramm und hast Tage her im Start, dann merkst du, dass das Ganze ist noch ziemlich teuer. Dann verkaufst du, damit du dein eigenes Zeug, dein Krempel leisten kannst. Dann musst du verkaufen, damit du den Wettkampf leisten kannst. Da kann ich vielleicht an der Stelle auch mal alle die Nachwuchsgeneration oder den Nachwuchs warnen. Überlegt euch ganz genau, was ihr da tut, weil früher oder später wird euch das böse auf die Füße fallen. Ich glaube, da kannst du nur was dazu sagen. Ich glaube, alle großen Namen, die ich so kenne, die hatten alle schon Besuch.
Dazu sage ich lieber nichts, aber es ist ja doch so, dass es, ja, also das Mandatsgeheimnis ist das allerhöchste Gut und das ist vielleicht auch für viele ein Grund zu sagen, vielleicht nehme ich den Mike lieber nicht als Anwalt, der kennt doch so viele da, vielleicht reden die dann drüber. Da kann ich alle beruhigen, das mache ich natürlich deshalb schon nicht, weil es verboten ist und weil mir das am Ende die Kanzlei zerschießen könnte. Da würde ich die Zulassung verlieren, wenn ich das machen würde. Und ich mache es natürlich auch nicht, weil es menschlich auch das allerletzte wäre. Wenn mir das jemand im Vertrauen erzählt und der nicht mein Mandant ist, dann erzähle ich das auch keinem. Das ist ja selbstverständlich. Aber jetzt mal abstrakt gesprochen, ich kenne es ja noch aus der Zeit, wo ich Anfang 20 war, da war ich kein Rechtsanwalt, da war ich einfach Sportler und ich habe in diesen Dimensionen nie den Bedarf gehabt, Geld frei zu machen für den Sport zum Glück, weil ich auch nie die Ambition hatte, Profi-Bodybuilder zu werden. Aber ich habe es ja im Bekanntenkreis miterlebt und das war zu der Zeit, denke ich, sogar noch viel krasser. Heute ist es ja auch so, Das ist ein Thema, da ich letztens mit Max einen interessanten Podcast zugemacht. Es wird ja heutzutage vieles im Internet bestellt und die Dunkelziffer, also die Ziffer derer, die damit überhaupt nie rechtliche Probleme bekommen, die ist extrem hoch. Also die, ich würde sagen, die liegt über 95%. Da kommen die Bestellungen an, da werden die Zahlungen nicht nachverfolgt und die Leute haben halt das Zeug, was sie haben wollen. Das kann man auch ganz gut nachverfolgen. Da gibt's ja Untersuchungen zum Anti-Doping-Gesetz. Da stehen ja auch Zahlen drin, wie viele Fälle es von welchen Verfahren so ungefähr gibt. Und dann gibt's auf der anderen Seite Erhebungen dazu, wie viele Mitglieder in Fitnessstudios dopen.
23%
das sind, der Männer. Das sind so viel, ja, das sind so viel mehr, als es Ermittlungsverfahren in dem Bereich gibt, dass man schon sagen kann, also rein statistisch kann da nicht viel passieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht dann doch dir passiert, weil es halt Statistik ist und nicht die Garantie im Einzelfall. Aber es war halt früher anders. Früher war es so, da gab es diese ganzen Shops nicht und da war es halt wirklich gang und gäbe. Ich habe es in der Kabine im McFit ständig mitbekommen. Da hat eigentlich jeder Zweite von denen, die nach was aussahen, Zeug verkauft. Das war völlig normal. Das war eine Zeit, als es das Anti-Doping-Gesetz aber noch gar nicht gab. Es gab eine Zeit, in der das alles überhaupt nicht strafbar war. Da hat man die Leute allenfalls wegen Steuerhinterziehung dran gekriegt oder im schlimmeren Fall wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Aber das hat ja jetzt jemanden, der das so aus seiner Sporttasche im Freundeskreis verteilt, nicht betroffen. Und dann gab es ja irgendwann einen Dreh um 2006, 2007 so, denke ich, gab es so eine Tour de France, die in einen totalen Dopingskandal verwickelt war. Und in dem Rahmen gab es einen Haufen Fernsehreportagen über Doping. Und in diesen Fernsehreportagen, die findet man bestimmt noch bei YouTube, wenn man da sucht, da gab es da so ein paar Vollidioten, mit welchen 17-Jährigen oder so, die halt freimütig erzählt haben, was sie sich alles reinpfeifen und das kriegen sie dort und bei McFit und so. Und das hat dann natürlich den Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Das hat erstmal dazu geführt, dass das Arzneimittelgesetz verschärft wurde. Also diese ganzen Strafvorschriften zum Thema Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln und sowas, das gab es halt vorher gar nicht. Und hat dann da halt Einzug gehalten und das wurde dann überführt und teilweise auch noch verschärft durch die Einführung des Anti-Doping-Gesetzes. Und seit es diese Regelungslage gibt, gibt es aber einen Haufen Leute, das betrifft gerade so Ältere. Und auch das bekommt man ja jetzt noch mit, wenn man manchmal so in Studios um sich schaut. Das in Süddeutschland, in McFitts, wo ich noch viel so unterwegs war, habe ich das auch mitbekommen. Da sind so Leute so um die 50, 60, so auch so Pumper, typische Pumper, die wahrscheinlich ihr Leben lang ihr ganzes Geld in ihren Körper gepumpt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die machen das immer noch so. Und die haben zum Teil überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das strafbar sein könnte. Denn da ist ja, es gibt dazu weder eine Lobby, noch gibt es da großartig Aufklärungsarbeit. Wahrscheinlich sind die auch nicht bei Social Media und können dann Leuten wie mir oder auch dir oder Max oder so folgen, die ja das Thema schon hin und wieder mal ansprechen. Ja. Da muss ich auch an dieser Stelle wieder einwerfen, dass das sage ich allen, die ich da sehe und bei denen ich die Gefahr erkenne, dass da vielleicht irgendwann mal ein Strafverfahren daraus werden könnte. Leute, schließt eine Rechtsschutzversicherung ab, die den Scheiß bezahlt. Man kriegt die Sachen entweder eingestellt oder man kriegt es im Strafbefehlswege weg, wenn man es clever anstellt. Das heißt, ihr müsst auch dann nichts an die Rechtsschutz zurückzahlen und die Rechtsschutzkosten im Jahr ein paar hundert Euro. Wenn ihr selbstständig seid, könnt ihr das sogar als Betriebsausgaben ansetzen. Und ein Strafverfahren in dem Bereich, jetzt nicht nur die Anwaltskosten, obwohl die auch nicht billig sind, sage ich fairerweise, wenn da noch Sachverständigenkosten dazukommen für irgendwelche Wirkstoffgutachten oder sowas, wir liegen ständig im Bereich von um die oder über 10.000 Euro. Das zahlt alles so eine Versicherung. Und diese Investition ist dann Gold wert. Und ansonsten kann so ein Verfahren existenzvernichtend sein. Das sollte man sich schon immer vergegenwärtigen und im Hinterkopf behalten. Und wenn da jemand Tipps braucht, kann er mich gerne anschreiben. Ich empfehle auch gern Leute, die solche Rechtsschutzversicherungen im Angebot haben. Und ich sage es auch nochmal dazu, ich verdiene daran kein Geld. Und es ist mir am Ende egal, wer meine Rechnung bezahlt. Aber irgendjemand muss es machen. Ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass ihr das nicht seid, dann halte ich es schon für sehr clever, diese Möglichkeit zu nutzen. Aber wir kommen vom Thema ab. Jedenfalls war es damals so, die Leute haben ihren Konsum damit finanziert und es ist heute wahrscheinlich auch noch in ganz weiten Teilen genauso.
Ja, um das kurz abzuschließen, ich wollte auch gerade sagen, kommen wir wieder zum Thema zurück. Aber es ist eigentlich ganz cool, wenn sich so ein bisschen Randthemen ergeben. Aber es ist ja auch ist ein spannendes Thema, was viele auch betrifft. Aber das ist auch das, was ich zum Beispiel allen meinen Athleten, die mich damit konfrontieren, dass sie anfangen wollen, irgendwas zu nehmen, dann sage ich immer, es gibt drei Sachen. Es gibt gesundheitliche Konsequenzen, es gibt finanzielle Konsequenzen und es gibt rechtliche Konsequenzen. Und das bete ich denen erstmal eine Stunde oder zwei auch runter. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass das auch allen klar ist, weil wie du das schon sagst, es ist vielen eben nicht klar, weil das Thema wir hatten das Thema heute, ich glaube, tagsüber mal kurz gehabt, in der Schweiz wird es gar nicht verfolgt. Ich habe 10 Kilometer bis zur Schweiz. Ja, in anderen Ländern, die Leute fliegen nach Dubai zum Training, da können sie es im Gym können sie bestellen und kriegen es eine halbe Stunde später. Also das heißt, es ist auch ein Wettbewerbsnachteil für jemanden, der den Sport professionell betreibt, weil die Konkurrenten weltweit gesehen ganz andere Bedingungen haben. Gerade wenn du in arabischen Ländern unterwegs bist, da hat auch dieser Sport einen ganz anderen Status und die Rechtslage ist halt komplett anders zu uns und dementsprechend ist es, das ist vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst, wie scharf das inzwischen verfolgt werden kann und deshalb würde ich da auf jeden Fall, wenn ihr euch schon für diesen Weg entscheidet, stellt euch clever an und behaltet es in einem vernünftigen Maße. Ja.
Seid für alle Eventualitäten gewappnet. Ihr könnt es nie ausschließen. Ihr könnt noch so clever sein. Schaut euch den Podcast zum Thema anonymes Bezahlen an, den ich mit Max gemacht habe. Das ist Stand heute. Es kann morgen anders sein. Und dann habt ihr alles beachtet und dann seid ihr trotzdem aufgeflogen.
Ja. Ja. Der Staat schläft ja nicht. Die machen ja auch ihre Hausaufgaben.
Ja.
Genau, kommen wir zurück zum Thema. Jetzt hast du vorhin deine Freundin angesprochen mit der Procard. Wie war es denn bei ihr nach dem FIBO-Wettkampf? Ihr seid ja dann auch, glaube ich, direkt in die Reverse-Diät gegangen, oder? Oder wie ist jetzt da der Stand?
Das war ganz witzig. Also ich habe ja fest daran geglaubt, dass wir auf der FIBO die Procard gewinnen, weil die Form wirklich unschlagbar war und weil ich gesehen habe, was noch so alles in dieser Phase gerade nach der Procard strebt. Da waren auch gute ausländische Athletinnen, die hatte ich auch schon ein bisschen auf dem Schirm, weil man natürlich in den FIBO-Stories vorher schon gesehen hat, wer da so kommt.
Ja.
Und habe mir dann natürlich gedacht, in Erinnerung an die Panatta Pro Qualifiers, die ich da schon mitverfolgt hatte, einmal in Italien, aber auch der letzte Pro Qualifier auf der FIBO war ja ein Panatta-Wettkampf. Und da hat er auch eine Italienerin gewonnen, warum auch immer. Jedenfalls war auch eine gute Italienerin am Start und ich dachte so, naja, vielleicht haben wir Pech. Und das läuft wieder genauso. Und deshalb hatte ich für ein oder zwei Wochen später, ich glaube sogar eine Woche später, schon Flüge und Hotel für London gebucht, ohne ihr das zu erzählen, weil es da auch noch ein Pro-Qualifier gab. Das war das Osterwochenende und das war eine Two Bros-Veranstaltung, die jetzt nicht sonderlich beliebt sind, wo ich dachte, erstmal ist es Ostern und dann ist es Two Bros. Das, also mit der Form und dem Paket, wenn es auf der FIBO nicht klappt, dann klappt es auf jeden Fall dort. Fliegen wir dort noch hin. So, dann haben wir das natürlich nicht gebraucht, haben uns aber gesagt, wir machen dann einen Kurztrip. Das ist ja nicht schlecht, gucken uns mal London an. Maria war noch nie da und war auch ein super Wochenende, aber der Food-Fokus war schon extrem, er war wirklich richtig extrem und man konnte ihn nicht zügeln, das muss ich mal ganz klar sagen. Und das, vielleicht gibt es hier irgendwann mal die Gelegenheit, dass Maria das selber berichtet. Wer das wissen möchte, kann sie anschreiben, Maria Richter, Ria Maria Richter auf Instagram. Das war wirklich krass und das habe ich bei mir selbst so, auch in der ersten Saison, nicht so erlebt. Aber ich wollte natürlich auch nicht diesen Kurztrip versauen, indem ich sage, wir essen jetzt hier nichts. Und natürlich haben wir dann da auch gegessen und auch viel gegessen. Aber wir haben es auch wieder gut in den Griff bekommen. Sie war hinterher auch sehr diszipliniert. Jetzt läuft es auch wieder super. Also jetzt sind wir in der richtigen Reverse-Diet und eigentlich schon in einem sehr konstruktiven Aufbau. Und es läuft, auch was die Kraftleistung angeht, perfekt. Aber das war wirklich so ein, ich will es jetzt nicht zu sehr im Detail vertiefen, aber es gab Momente, wo ich mir gesagt habe, du kannst jetzt nichts machen, da muss man jetzt essen, ansonsten dreht man ja hier durch. Das ist dann einfach ja, so. Ja,
also, aber es ist, glaube ich, also ich glaube, die Message ist hier auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja, ich habe das immer mal wieder, dass gerade jetzt im Lifestyle-Bereich, wenn jemand jetzt so eine normale Diät gemacht hat, dass er sich so ein bisschen schuldig fühlt und ich habe versagt, wenn das einfach passiert. Es passiert auch den Spitzenathleten, ne? Es passiert uns allen. Es ist nicht einfach, gerade wenn man wirklich sehr, sehr lean ist und hormonell natürlich über Leptin das Signal permanent ausgeschüttet wird oder ausgestoßen wird, hier ess mal. Das ist ja auch letztendlich ein Schutz des Körpers vor Hunger letztendlich. Es ist also schön die normale Biologie, die das Ganze ein bisschen vorgibt und da habt ihr auch erstmal keine Chance und ihr müsst erstmal KFA wieder auf ein gewisses Niveau bringen, bis das Ganze wieder aufhört. Ja? Also das kommt nicht von heute auf morgen, das dauert auch seine Zeit. Man kann natürlich mit ein paar Tools versuchen, das Ganze ein bisschen einzudämmen und deshalb, ich würde da auf jeden Fall weiterhin so ein bisschen nach Plan arbeiten. Sobald ihr so ein bisschen, das sehe ich auch im Wunsch, den meine Athleten immer an mich haben, die jetzt die zweite Saison machen, bitte macht den Plan für nach dem Wettkampf schon vor dem Wettkampf fertig, dass man sofort umswitchen kann und nicht in dieses, was esse ich denn jetzt, jetzt kann ich ja eh alles essen, jetzt ist eh alles vorbei, jetzt ist eh alles scheißegal und dann macht's bumm. Ja,
ja das, und, das ist aber, wenn das jemand so macht, ist das ein Riesenmanko des Vorbereiters, das muss ich mal ganz klar sagen. Ich habe es auch schon von vielen gehört, dass die Coaches dann sagen, mach's gut, wir sehen uns in einem halben Jahr zur nächsten Prep, jetzt bau richtig auf und gib Gas. das ist, es war noch nie richtig, aber es ist auf jeden Fall nicht zeitgemäß, weil man heute weiß, dass man es anders machen muss. Und wer so einen Coach hat, dann hier, ihr seht hier, erinnert euch an Sascha, der weiß, wie es richtig gemacht wird. Ja. Dann gibt es da auch andere Möglichkeiten.
Definitiv. Also wie gesagt, gerade diese Phase ist und ich bereit. Inzwischen ist es so, dass ich beim, ich sag mal, beim Kickoff-Call mit dem Team für die jeweilige Saison, wenn das jetzt Newcomer dabei sind, ich bereite die vor auf das Thema Hungern während der Diät. Das wird irgendwann kommen. Dann das Thema Finanzen. Viele unterschätzen auch die Kosten einer Saison. Plötzlich müssen da nochmal Übernachtungen gebucht werden. Da sind die Kosten nochmal fürs Training gestiegen. Und dieses Thema, was passiert nach dem letzten Wettkampf. Das sind so diese drei Bereiche, die ich schon Anfang der Prep allen mitgebe. Und die natürlich auch im Prozess der Vorbereitung immer wieder aufgefrischt werden. Weil das ist so die Erfahrung, die ich habe, dass das so diese drei Knickbrüche, potenzielle Knickbrüche sind, die immer wieder passieren können und die natürlich auch sehr ärgerlich sind. Also ich habe das auch schon erlebt, ich habe auch schon Athleten Wettkämpfe bezahlt, ja, vorgestreckt, sonst hätten sie die Weltmeisterschaft nicht mitmachen können. Ja, man hat sich da völlig verzettelt oder so. Das ist natürlich eine blöde Geschichte. Sollte in der Zukunft auch nicht mehr vorkommen, weil so groß ist meine Spardose auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich komme auf dich zu, wenn ich was brauche.
Und mein Team ist inzwischen dafür auch ein bisschen zu groß. Aber das sind immer wieder die gleichen drei Probleme in der Diät, die ich sehe. Man kommt mit dem Hunger nicht klar, man hat doch nicht die finanziellen Ressourcen, wo man dachte, man hat sie. Und das Thema, man versaut die Rebounds. Ja.
Ja, das ist... Also gerade das Stichwort Plan für nach den Wettkämpfen, das ist ja auch so ein Thema, was man bei Instagram ganz gut mitverfolgen kann. Da gibt's ja Athleten, die das regelrecht zelebrieren, sich eine Kiste mit Süßigkeiten anzulegen, wo die immer, wenn die irgendwo vorbeikommen, noch was kaufen und am Ende sind da 100.000 Kalorien drin, wo ich mich immer schon frage, was wollen die mit der Kiste eigentlich machen? Also ich esse doch nicht nach dem Wettkampf das komplette Süßigkeitenregal. Und anscheinend gibt's da welche, die das machen. Was man vielleicht machen könnte, das habe ich noch nie gemacht, das haben mir aber schon Leute erzählt, die haben ja, das ist gleich ein ganz guter Einstieg ins nächste Thema, denke ich, die haben ja während der PrEP doch soziale Kontakte ziemlich gemieden, wenn nicht sogar vollkommen eingestellt. Und das führt ja, wenn man das dauerhaft macht, dazu, dass man irgendwann keine mehr hat. Genau. Jetzt gibt es welche, denen das egal ist oder denen das sogar ganz recht ist. Aber die meisten Menschen wollen, wenn dann die PrEP vorbei ist, doch wieder so ein bisschen Socializing betreiben. Und das ist natürlich schlecht, wenn man da alle vergrault hat. Und deshalb habe ich schon von einigen gehört, das waren überwiegend weibliche Athletinnen, Athletinnen, die haben gesagt, die kochen so gern und backen so gern, die machen das halt dann für andere, die essen nicht mit, aber bereiten so Sachen vor und machen dann zum Beispiel auch so eine große Feier nach dem Wettkampf, wo man dann so als Entschuldigung sozusagen für die vergangenen Monate mal alle einlädt und mit denen zusammen isst und trinkt und dafür ganz viel vorbereitet. Dann kann man von allem mal kosten, muss aber nicht dann 1000 Gerichte selbst essen, weil man sie sich im stillen Kämmerlein zubereitet und dann allein davor sitzt und das Sättigungsgefühl nicht einsetzt. Das halte ich für eine ziemlich gute Variante. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es macht für mich den Eindruck, als wäre das ein gangbarer Weg, gerade für die Leute, die sich da nicht zügeln können. Denn wenn man vielleicht sogar noch mit anderen Sportlern zusammen sowas macht und in der großen Runde sitzt und dann im ersten ja auch sprechen möchte oder vielleicht Gesellschaftsspiele spielt oder was auch immer, aber sich nicht primär zum Fressen trifft, dann ist das ja ein ganz anderes gesellschaftliches Event, als wenn man wirklich allein abends vorm Kühlschrank steht und sagt, ja, was esse ich jetzt? Erstmal das, und dann habe ich noch die Kiste mit den Süßigkeiten und dann isst man einfach, bis man alle Viere von sich streckt und das macht man über Tage als Belohnung für die Leidensphase vorher mit dem Hunger. Also da ist das vielleicht ganz interessant.
Unzufrieden und werde euch den Grund und Boden ärgern. Also gerade wenn, wie gesagt, der Hunger so präsent ist, er ist sowieso da, dann einfach zu diesen Lebensmitteln greifen, das geht einfach immer in die Hose. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich... Also ist auch so ein Thema, auch gerade das Thema nach dem Wettkampf. Ja. Ich sage das jedem meiner Athleten nach dem Wettkampf, du hast jetzt ein oder zwei Tage geladen, du hast heute tagsüber auch nur Schrott in Anführungszeichen, nur Reiswaffeln, Maiswaffeln, solche Sachen gegessen, viel Reispudding, alles was halt gut verdaulich ist an Kohlenhydraten. Du hast jetzt mehr als genug davon. Wir haben auch einen Wettkampf nächste Woche. Und das Letzte, was dein Körper jetzt heute Abend braucht, ist eine Pizza. Das ist das Allerletzte. So.
Aber was ist, wenn der nächste Woche kein Wettkampf mehr ist?
Ja, wenn kein Wettkampf mehr ist, dann ist es natürlich so ein bisschen die Versuchung groß, aber man hat ja nicht gar so Off-Season-Zeit, ja. Wenn man jetzt 4, 6, 8 Wochen weiter ist und so schrittweise ein bisschen schwerer geworden ist und sich der Hunger auch wieder normalisiert hat, dann kann man ja auch mal, ich bin auch weit weg inzwischen von dem, ich habe früher selber konsequent nach meiner Excel-Liste gelebt, meine 7, 8 Lebensmittel konsumiert, bis ich halt die Verdauungsprobleme des Todes hatte. Habe ich auch alles, ich habe dieses, also ich rede auch nicht nur als promovierter Sportwissenschaftler aus dem Fachwissen, was ich habe, sondern ich habe auch trotzdem, obwohl ich es besser weiß, auch so ziemlich alle Fehler in den vergangenen, ja, 20 Jahren und mehr gemacht und spreche natürlich da aus der Erfahrung, bloß aus der Erfahrung mit meinen Athleten. Es hat schon einen Grund, warum ich das so in die Pläne reinschreibe oder so empfehle. Und ja, wie gesagt, ihr habt die ganze Off-Season-Zeit und man kann natürlich auch mal in der Off-Season 1, 2, auch 3 Meals komplett außer Plan ist. Es geht nicht darum, dass ihr Hardcore, ich halte meine Pläne auch sehr, sehr variabel. Also es ist so eine Art Baukastenprinzip. Du kannst zum Beispiel zwischen Reis, Nudeln und Kartoffeln, das sind natürlich die Mengen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, ja, komplett frei wählen. Du kannst Gemüse relativ viel frei wählen. Du kannst zwischen Haferflocken, Reispudding, Maispudding. Das ist alles im Endeffekt, es kommt auf die Kalorienbilanz an, auf die Makronährstoffe, welche Lebensmittel und wann gegessen wird. Das ist halt schon wieder weitaus weniger relevant. Mhm. Und in der Offseason brauchen wir jetzt nicht über 50 Kalorien an einem Tag reden. Da geht es darum, dass ihr Stress runterfahrt, gut schlaft, Progress im Training habt und dann wächst ihr auch.
Guter Stichpunkt, gerade das mit dem variablen Diäten und auch variablen Aufbau. Das ist bestimmt für viele auch nochmal, wenn man es kann, ein Punkt, der einiges erleichtert. Also wenn man es nicht kann, weil man ganz am Anfang steht oder weil man vielleicht noch nicht bereit ist, sich mal damit zu beschäftigen, welche Makronährstoffe in welchen Lebensmitteln sind oder auch Stichwort Meal Timing. Also es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber es gibt ja schon ein paar Zeitfenster, die man vielleicht anders gestalten sollte als andere. Also gerade Stichwort Fette jetzt abends oder rund ums Training ist ja schon ein Unterschied vielleicht.
Genau.
Aber ich halte es auch so, also für mich sowieso, aber auch für Maria, und sie ist ja auch vom Fach sozusagen, sie coacht ja auch selber und sie weiß auch, wie man einen Ernährungsplan schreibt, da machen wir es auch so, dass wir die Makros planen und dann planen wir halt ein paar fixe Lebensmittel, die man variieren kann, und das funktioniert viel, viel besser, als wenn man jetzt aufschreibt, was man konkret essen soll, denn das habe ich bei Maria 2022 schon mal vorbereitet, wo sie beim NRC alles gewonnen hat, und da haben wir es halt wirklich fix immer gleich gehandhabt, weil es halt am einfachsten ist, muss man fairerweise sagen. Da, ja, für den Coach ist es einfacher und zum Einkaufen ist es einfacher, genau, ja, und auch fürs, ja, Zubereiten. Aber irgendwann hängt, ja, einem halt das Zeug zum One raus. Und wenn man dann, ja, so festgefahren ist, dass man jetzt nicht sagen kann, heute Abend gibt es zum Beispiel mal Kartoffeln mit Eiklar und Salz oder so, das ist ja eigentlich eine leckere Mahlzeit. Nee, es gibt heute Abend wieder Lachs. Das ist irgendwann auch genug davon. Das kann man ja schon sehr variabel gestalten. Aber ich wollte noch mal auf ein anderes Thema zurückkommen, nämlich auf das Thema mit den sozialen Kontakten. Wie ist das bei dir? Wenn du in der Prep bist, ändert sich da was oder ist das für dich kein Thema? Denn ich merke es bei mir schon, dass ich ab einem gewissen Punkt aller Kontakte überdrüssig bin und auch teilweise die Leute ziemlich vor den Kopf stoße. Das tut mir auch dann schon einen Moment später wieder leid, aber sei es jetzt Familie, sei es jetzt Freunde, sei es Arbeitskollegen, da bin ich dann schon eher der seine Ruhe haben will.
Gut, ich war jetzt in dieser Prep, gab es einzelne Tage, da war ich sehr, sehr gereizt auf jeden Fall, obwohl wir nicht mit dem T-Mod gearbeitet haben zum Beispiel. Also da bin ich halt auch kein großer Fan davon. Und ich brauche es halt auch einfach nicht. Und das war mir, weil mein Schlaf ist eh schon nicht gut. Und warum? Ja, ich habe es nicht gebraucht. Trotzdem war ich hier und da ein bisschen reizbar. Ich kann mir noch auf die Fahrt zum Wettkampf, zum letzten, zur German Open erinnern. Da hat meine Freundin, als wir angekommen sind, hat sie nur noch gesagt, sie hat mich am liebsten unterwegs rausgeschmissen. So genervt war ich. Weil ich habe natürlich, das Ding ist halt, ich hatte noch 6 Athleten an dem Tag gleichzeitig auf der Bühne. Das heißt, ich habe auf der Fahrt schon auch Formchecks gemacht und kommuniziert und habe ja noch 75 andere im Hintergrund, um die ich mich auch kümmern muss. Und habe hier natürlich auch bei Vitaminversand noch ein paar Aufgaben. Das heißt, ich musste ja auf der Fahrt die Fahrt nutzen, um auch meine Arbeit am Laufen zu haben, weil Samstag am Wettkampftag, du startest, hast 6 Athleten, musst noch Farbe drauf. Wir haben noch ein YouTube-Video gedreht, das habt ihr hoffentlich auch schon gesehen, auf dem Kanal ist das ja zu sehen. Da habe ich
das andere, ist das mit dem Thumbnail, mit dem Gesamtsieg, nicht mit den 2 Leuten?
Genau. Da habe ich andere Probleme.
Als,
auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr authentisch und hat leider noch viel zu wenig Klicks, weil natürlich nicht die großen Namen dabei sind, aber vielleicht können
das
wir noch...
Das wird sich nach diesem Podcast ändern.
Hoffen wir es, genau. Und da bist du natürlich so in deinem Film so und da musst du natürlich auch mal ein bisschen an dem Tag so nach dir und deinen Athleten schauen und nicht nach dem Handy. Das heißt, ich hatte Freitag ein bisschen den Druck, auch möglichst viel noch abzuarbeiten und sonntags auf der Heimfahrt das Gleiche. Und sonntags wieder noch die Entscheidung für mich, dass ich sage, okay, ich bin zwar jetzt deutscher Meister und deutscher Vizemeister geworden, aber ich gehe nicht auf die WM, weil ich mir keine Top-3-Platzierung ausrechne mit meiner Schultermobilität. Das war ja auch für mich nicht einfach. Also ich sagte auch, von Minute zu Minute auf der Fahrt wurde mir immer klarer, okay, jetzt ist dieses Ziel, was ich doch vor Augen hatte, ist irgendwie weg und das hat mir nicht gut getan. Und dann war das natürlich auch wieder so ein bisschen, man hat es auch wieder gemerkt, ich wurde dann auch wieder so ein bisschen gereizter und so. Das hat dann auch schon wieder auf mein Umfeld eingewirkt. Ansonsten, soziale Kontakte würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich grob vernachlässigt habe. Ich sag mal, ich hänge eh den ganzen Tag vor dem Bildschirm, gehe dann in mein Gym und das war's doch schon. Also
du hast sowieso keine.
Das will ich nicht sagen. Ich hab tatsächlich täglich mit mehr als 100 Leuten Kontakt auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ein großes Athletenteam, ich habe eine Menge Influencer, für die ich hier zuständig bin, eine Menge Grafiker, Videografen. Also das Team bei uns ist ja auch inzwischen recht groß. Das heißt also, der Kontakt ist täglich doch sehr, sehr ausgeprägt. Aber ich sag mal, da wo ich mich öfters melden sollte, habe ich mich wahrscheinlich hier und da auch nochmal weniger gemeldet. Liebe Grüße gehen an meine Eltern zum Beispiel raus oder Schwiegereltern.
Ja, den schließe ich mich an.
Die sind auf jeden Fall ein bisschen hinten runtergefallen. Also ist es schon so. Ich kann mich jetzt auch nenne ich mal den Namen, an Lukas erinnern, der ist auch nicht böse, wenn ich ihn hier erwähne, der, ich glaube, in der vorletzten Saison was gewesen hat, da zwei Freundinnen verschlissen in der Vorbereitung. Also das ist ja auch so ein Thema Vorbereitung, jetzt kommen wir zwar zur Vorbereitung, nicht zur Phase nach dem Wettkampf, aber es ist auf jeden Fall auch so ein Thema Beziehung und Wettkampfvorbereitung. Ihr werdet es nach der Saison wahrscheinlich bereuen, wenn ihr da in der Prep den einen oder anderen Fehler gemacht habt, ja.
Tja, das mit den sozialen Kontakten nochmal ganz kurz, das, was du meinst, also was bei dich die Coaches sind, das sind für mich wahrscheinlich dann die Mandanten, oder was für dich das Gen-Team ist, sind für mich die Kollegen. Die Kontakte breche ich natürlich nicht auf null ab, geht ja nicht. Also ich mache weiter meine Arbeit und rede auch mit den Leuten. Was ich eher meine ist, ich bin, sei es jetzt gegenüber Mandanten, die ich vielleicht schon ein bisschen länger kenne, wo man doch irgendwie länger währende Verfahren zusammen hat oder so, und vor allem auch gegenüber Kollegen, mit denen man doch ein mittlerweile freundschaftliches Verhältnis pflegt, weil man sich ewig schon kennt und ständig zusammen zu Gerichtsterminen tingelt oder dort stundenlang verbracht hat, da ist man doch so ein bisschen anders, als man es eigentlich sein sollte. Und das kriege ich hinterher dann auch deutlich zurückgespiegelt. Aber in der Phase, weil das zum Teil auch Kollegen sind, die selber Sport machen und das einschätzen können, sagen sie sich dann, ja, lassen, er ist halt gerade wieder auf seinem Bodybuilding-Wettkampftrip. Aber gesund fürs Sozialleben ist das nicht. Darauf wollte ich eigentlich eher hinaus. Natürlich kann man sich nicht total einigeln, aber ich merke schon, dass ich in der Zeit nicht so kompatibel bin, wie ich es eigentlich sein möchte. Und das betrifft auch gerade so die Verwandtschaft. Und da bin ich auch froh, dass Maria da auch mitfühlen kann, weil es bei ihr ähnlich ist und sie das auch selber so empfindet, denke ich, wenn sie in der Peak-Wettkampfvorbereitung ist, keinen Bock mehr auf andere Menschen hat. Und jemand, der da außen steht, der kann das nicht nachvollziehen. Das kann ich auch keinem verübeln, das kann man auch einfach nicht nachvollziehen. Und ich will es auch von niemandem verlangen, dass er es nachvollziehen kann. Ist halt ein Punkt, auf den man vielleicht auch mal jetzt, obwohl es jetzt um das Thema nach dem Wettkampf geht, hinweisen sollte, für alle, die sagen, ich möchte mal so eine Vorbereitung machen. Das wird euch auch auf die eine oder andere Art betreffen. Es ist dann auch so, das sagen immer viele so, auch in bekannten Podcasts, ja, wenn dann die Oma einen Kuchen gebacken hat, das wird euch nicht umbringen. Naja, zwei Wochen vorm Wettkampf esse ich trotzdem keinen Kuchen und dann gehe ich vielleicht lieber erst gar nicht hin. Und das sind so Sachen, mit denen muss man sich vorher schon mal auseinandersetzen, und das sollte man auch nicht so alles abtun, als das ist alles halb so schlimm, kann man dann schon mal machen, denn wer an dem Punkt ist und mit den Kalorien so weit unten ist, und das ist auch für jeden individuell ganz woanders, vielleicht sind die sogar gar nicht so weit unten, aber sag mal, wer mit 10.000 Kalorien in die Diät gegangen ist, sind dann 2,5 oder 3 trotzdem ganz beschissen wenig.
Ich hatte mit 4.000 Kalorien auch meinen Hunger ohne Ende, also bei mir war es diesmal tatsächlich auch ausgeprägter, weil ich ja inzwischen sehr, sehr lange wach bin, wenig schlafe, das heißt, es ist viel mehr Zeit da. Und wenn ich jetzt meinen normalen 8 Stunden Schlaf hätte, hätte ich den Hunger gar nicht so gehabt. Ja, ich habe das sehr häufig die Situation abends gehabt, arbeite ich jetzt um 1-2 Stunden länger, ja, muss mich konzentrieren, dann müsste ich eigentlich noch was essen oder gehe ich mit dem Hunger ins Bett und pushe noch mal ein bisschen die Form. Ja, also ich sag mal, diesen Fokus auf mich zu haben in der Prep mit diesen eigentlich 2 Vollzeitjobs, die ich auch eigentlich priorisiere, ganz klar, die priorisiere ich vor meinem aktiven Athletendasein. Das war für mich diesmal wirklich eine extrem große Herausforderung. Ja. Also ich muss auch den Umständen entsprechen mit meiner Saison. Ich habe jetzt 3 Wettkämpfe gewonnen. Einmal Vize-Deutscher Meister hinterm Europameister, also auch Teamkollege der Carlo. Der ist jetzt da auch in wenigen Stunden auf der Weltmeisterschaft dann am Start. Da gehen auf jeden Fall Daumen drücken und liebe Grüße raus. Und es ist ja eigentlich dafür nicht schlecht gelaufen, aber ich habe mal natürlich einen anderen Anspruch, ja. Also ich will natürlich international nochmal, das war das große Ziel, und das habe ich jetzt aber aufgrund der Schultermobilität nicht gesehen, das zu schaffen. Ich glaube, formtechnisch wäre das jetzt nicht das Problem gewesen. Condition war gut. Da war ich auch, glaube ich, auch mein Wettkampf, zumindest von den schweren Athleten, immer der mit der besten Condition. Und ich glaube, für die WM hätte ich noch mal ein bisschen nachlegen können, aber ich habe da selber an mich nicht geglaubt, ja. Was halt dann für mich einfach der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, dann ist jetzt hier Schluss. Ich nehme lieber die Zeit und arbeite mit der Schultermobilität. Ziehe noch ein bisschen Zeit mehr ab fürs Business halt. Und so ist dann die Saison bei mir gelaufen. Eigentlich den Rahmenbedingungen entsprechend sehr gut, den eigenen Erwartungen entsprechend ausbaufähig. Ja. Die sind aber auch zu hoch.
Na, was heißt zu hoch? Das ist so ein Thema, das kann man ja auf jeden Bereich spiegeln. Ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, es gibt keine zu hohen Erwartungen an sich selbst. Man sollte sich schon ambitionierte Ziele stecken. Die sollen natürlich nicht utopisch unrealistisch sein, aber wenn man sich sehr hohe Ziele steckt in jedem Lebensbereich, dann ist meine Erfahrung mittlerweile, man erreicht auf jeden Fall viel, viel, viel mehr, als man erreicht hätte, wenn man sich ein realistisches Ziel gesetzt hätte, was viele so machen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, da kommen wir vielleicht auch schon zum Ende. Ich habe, glaube ich, auch alles angesprochen, was wir uns so vorher überlegt hatten.
Haben alles drin.
Das Thema mit den Zielen. Wenn man in der PrEP steckt und für sich so, nachdem man jetzt auch vielleicht gehört hat, was wir hier dazu beizutragen hatten und das selbst noch nie so erfahren hat, und sich überlegt, was man danach macht, um aus diesem Loch rauszukommen oder idealerweise gar nicht in dieses Loch zu fallen. Da ist es super wichtig, sich Ziele zu setzen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, es gibt ja so Phasen, gerade für diejenigen, die jetzt nicht 24/7 in Arbeit ertrinken, wo man eigentlich der nächsten Mahlzeit entgegenfiebert und sich irgendwie ablenken möchte. Da übrigens ein super Tipp, in der Zeit kann man mal eine Wand streichen oder irgendwas anderes im Haushalt reparieren oder so. Also ich habe jetzt wieder alles so toll auf Vordermann gebracht in den letzten Wochen, in den Phasen, wo ich den Hunger ein bisschen nach hinten rausschieben wollte. Aber in der Phase, wo man da so grübelt und vielleicht was liest oder so, da hat man auch super Gelegenheiten, sich mal ein paar Ziele zu stecken, die mit Bodybuilding gar nichts zu tun haben. Sich mal zu überlegen, was man vielleicht noch machen könnte. Sei es jetzt im beruflichen Bereich, eine Fortbildung oder sowas. Das klingt für viele, die jetzt einen Angestelltenjob haben, vielleicht völlig bescheuert. Aber selbst da gibt es wahnsinnig gute Möglichkeiten, sich mal zu qualifizieren, ohne den Chef zu fragen, ob er es bezahlt. Und danach mal vielleicht das Gehalt nachzuverhandeln. Das ist eigentlich immer eine Option. Es sei denn, du bist jetzt Kassierer bei Aldi, aber gibt ganz viele Möglichkeiten. Selbst da gibt es ja Möglichkeiten, nebenbei vielleicht noch ein zweites Standbein aufzumachen, beruflicher Art, um sich da irgendwie was aufzubauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich überlegen kann, was man nach dieser PrEP macht. Wenn man schon so einen Fokus setzen kann und gelernt hat, einen Plan strikt einzuhalten und diesen Plan so weit erfüllt hat, dass man auch ans Ziel gekommen ist. Ja, fragt mal einen Coach, der hunderte Athleten betreut, der sagt euch, also die Hälfte bricht sowieso ab. Und da kann man schon stolz drauf sein, dass man es durchgezogen hat bis an den Punkt. Und das heißt ja auch, man ist in der Lage dazu, sich Ziele zu setzen, die Ziele strikt zu verfolgen, die auch, wenn man sie dann nicht zu 100% erreicht, aber zumindest zu einer Stufe, an die andere gar nicht kommen, dann sollte man vielleicht diese Fähigkeit, die man vielleicht sogar durchs Bodybuilding erworben hat, auch in anderen Lebensbereichen nutzen. Und darüber kann man sich in der Phase kurz vor Schluss einer Saison mal Gedanken machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die einen auch im restlichen Leben wirklich voranbringen.
Auf jeden Fall, ja. Ich wollte sagen, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Da kann ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Also das hast du eigentlich schön abgerundet.
Danke.
Ja. Ich würde sagen,
ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch was gebracht.
Ja, ich denke, es war ein bunter Mix. Wir haben unser Hauptthema haben wir gepackt. Wir haben so ein bisschen in das Thema Doping, Anti-Doping-Gesetz noch mit reingeschlittert und haben noch ein paar Tipps fürs Leben mitgegeben. Ich glaube, das ist aber auf jeden Fall
immer sehr, sehr gefragt. Tipps fürs Leben aus dem Podcast sind immer gut.
Genau. Ja, ich würde sagen, lasst uns gerne euer Feedback da, wie es euch gefallen hat, was ihr euch anders wünscht, vielleicht Themen, Vorschläge oder was auch immer. Also wir schauen uns auch alles an, wir werden das auch alles, soweit uns das möglich ist, auch beantworten. Vielleicht auch euren Vorschlag dann im nächsten oder übernächsten Talk oder Podcast aufgreifen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt es bisher geschafft, fast eine Stunde habt ihr durchgehalten. Dafür auch Dankeschön.
Wir hoffen es jedenfalls.
Genau, wir hoffen es jedenfalls. Und wenn ihr Projekte wie dieses, ihr wisst es, supporten möchtet, bestellt gerne mit einem Athletencode eurer Wahl bei vitaminversand24.com. Wir haben das größte Sortiment in Deutschland. Es sind noch ein Haufen Produkte im Anflug. Wir haben, glaube ich, extrem faire Preise. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.